So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen BSN-Team-Podcast-Folge Nummer 117. Dieses Mal wieder in einer neuen Zusammenstellung. Mit mir an meiner Seite ist der Dennis, die Dani und der Tobi. Hi.
Moin.
Hallo.
Hallöchen.
Und ich bin der Sven und wir haben uns heute zum Thema gesetzt, die Golden Geek Awards. Die wurden erst kürzlich bekannt gegeben von der Seite Board Game Geek, ist ein Community Award und da wollten wir mal drüber sprechen.
Ja, die Stimme des Volkes, ne?
Ja, genau. Die Golden Geek Awards sind in mehrere Kategorien eingeteilt worden und die Kategorien wollen wir jetzt einfach mal mit euch durchgehen und über das ein oder andere Spiel sprechen, wie es uns selber gefällt, ob wir es gerechtfertigt finden oder vielleicht auch nicht. Hier auf Board Game Geek sind die Spiele alphabetisch sortiert, deswegen gehen wir auch alphabetisch durch. Angefangen mit dem besten Zwei-Spieler-Spiel. Da wären als Runner-Up Star Trek Captain's Chair und Tag Team, die nicht gewonnen haben offensichtlich. Und als Gewinner ist Toy Battle genannt. Habt ihr denn eins der Spiele schon gespielt?
Da zeigt sich, wie gut wir qualifiziert sind. Ich habe nur Star Trek Captain's Chair gespielt, aber nicht als Zweispielerspiel, sondern nur als reines Solospiel. Da kommen wir später bestimmt auch nochmal drauf. Ich habe nichts Schlechtes über Tag Team und Toy Battle gehört, aber ich habe irgendwie so das Gefühl mittlerweile, also bei Tag Team war ja bei Cosmos und Scopio Masqué auf der Spiel in Essen, war das groß promoted worden, war wieder so ein großes, ja vermeintlich Hype-Spiel, aber so in meiner Bubble kenne ich wenig Leute, die das noch spielen.
Ja, Tag Team habe ich selber auch noch nicht gespielt. Optisch gefällt es mir überhaupt nicht. Ich bin ja der optische Typ. Aber es soll ein sehr gutes Spiel sein. Star Trek Captain's Chair interessiert mich allein vom Thema her. Es soll ja ein rethematisiertes Spiel sein von Innovation, soweit ich das weiß. Innovation habe ich damals gespielt, ist schon ziemlich heavy. Mir hat es deswegen nicht so gut gefallen, weil es mir einfach zu viele Effekte waren, die aufeinander triggern. Captain's Chair habe ich aber noch nicht gespielt, würde ich gerne mal.
Ja, ist aber nicht Innovation, sondern Imperium. Imperium Horizon, Imperium Legends.
Ja, das meine ich auch. Ich habe bloß den Titel falsch genannt. Genau, das hatte ich gespielt damals. Und Toy Battle habe ich gespielt, finde es absolut genial. Ich liebe Toy Battle.
Also wäre das für Spiel des Jahres auch für dich so ein Kandidat?
Ja, genau. Habe ich auch in unserem Spiel des Jahres Podcast erwähnt.
Ach, mea culpa, habe ich noch nicht gehört.
Ja, da schließe ich mich aber an. Ich finde auch Toy Battle. Ich habe es bisher nur auf Boardgame Arena gespielt, aber es hat mir echt gut gefallen. So simpel, aber doch so viel Tiefe und so viele Möglichkeiten. Also mir auch richtig gut gefallen.
Dennis?
Ich bin leider raus. Imperium habe ich auch gespielt. Das war mir tatsächlich auch irgendwie, hat es bei mir nicht gefunkt. Deswegen hatte ich jetzt auch noch nicht so Interesse an Captain's Chair von Star Trek, muss ich sagen. Genau, die anderen beiden kenne ich leider noch nicht.
Oh, dem muss Abhilfe geschaffen werden. Okay. Ja. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie, oder?
Ja, gerne.
Ja. Jo. Die zweite Kategorie heißt Artwork and Presentation. Da geht es wohl um die Optik. Genannt sind als Runner-Up The Lord of the Rings, Fate of the Fellowship, also das Pandemic, Herr der Ringe-Spiel. Als zweites Galactic Cruise und als drittes, beziehungsweise als Gewinner, The Old King's Crown. Tobi, hast du schon mal von Old King's Crown gehört?
Ich weiß gar nicht, was du hier anspielen möchtest. Ja, also das ist die Kategorie, da wäre ich ja herbe enttäuscht gewesen, wenn es da nicht definitiv gewinnt. Es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Ich mag das Spiel sehr, nicht nur wegen der Optik, aber gerade die Optik erleichtert einem das Spiel dann doch sehr, da irgendwie einzutauchen. Und ich freue mich. Also ist für mich ein ganz, ganz klarer Gewinner hier. Einfach mal Bilder anschauen, so wie Old King's Crown. Super Artwork. Alles von einer Person gemacht. Das muss ich hier nochmal erwähnen. Pablo Clark ist nicht nur der Illustrator, sondern auch der Autor. Hat da jahrelang dran gesessen. Und da merkt man wirklich, wie viel Liebe da reingesteckt wurde.
Dann hat er es ja auch verdient gewonnen, würde ich sagen. Hier kann ich immerhin mitreden, ich habe alle drei Spiele schon gesehen.
Ja, das hilft ja, ungemein.
Und tatsächlich sieht es gut aus.
Ja, das Schicksal der Gemeinschaft hatte ich tatsächlich auf der Spielwarenmesse auch schon mal gesehen vor 1,5 Jahren. Und das war total imposant, auch mit dem Würfelturm hier, Auge Saurons. Aber mich hat da einfach dieses Pandemic-System ein bisschen abgehalten. Da war ich einfach ein bisschen müde zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe schon gehört, das ist doch deutlich anders. Man merkt zwar dann noch die Wurzeln, aber es ist verschieden genug, dass das hier tatsächlich ein eigenständiges Spiel ist.
Ja, absolut. Also ich habe alle drei Spiele schon gespielt. Hier geht es ja aber um die Optik im Endeffekt. Galactic Cruise finde ich super, dass es in dieser Kategorie ist, weil es ist alles so stimmig in diesem Spiel erzählt. Also Thema und Mechaniken greifen gut ineinander und die Illustrationen passen eben super gut zu diesem Thema Kreuzfahrtschiffe, Kreuzfahrtraumschiffe, Lord of the Rings, ja, sind halt die Illustrationen nicht vom Film, sondern eben von den Büchern, beziehungsweise neu erfunden, neu illustriert. Ja, auch sehr schönes Artwork mit 3D-Standees. Was mir bei dem Spiel nicht so gut gefällt, sind die eigenen Einheiten oder die gegnerischen Einheiten, die sind so fisselig klein. Ja, müssen vielleicht zu klein sein, damit das Brettspiel, was eh schon überladen ist, eben nicht noch mehr überladen ist, aber vom Handling her sind sie eben ziemlich klein. Und Old King Crown, absolut, absolutes Gewinnerspiel, habe ich mit dir, Tobi, auf dem Brettspiel-News-Wochenende gespielt. Nicht unbedingt meine Art vom Spiel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde es auch wieder mitspielen, brauche ich aber nicht selber, aber Artwork-technisch grandios.
Ja, segne ich so ab. Wollen wir weitermachen, nächste Kategorie oder noch irgendwelche Kommentare?
Die nächste Kategorie ist das kooperative Spiel, also Cooperative Game, deswegen C und kommt jetzt. Als Runner-Up genannt Eternal Dex und Vantage und der Gewinner ist das Herr der Ringe Pandemic Spiel. Genau, ja. Über Herr der Ringe habe ich gerade eben schon relativ viel gesagt, braucht man nicht mehr viel zu sagen. System funktioniert übrigens sehr gut, es ist ein Pandemic-System, ja, aber ich würde sagen, das ist nicht Pandemic plus 1, sondern es ist ein Pandemic plus 2. Es spielt sich schon, wie du vorhin auch gesagt hast, Tobi, es spielt sich schon anders als Pandemic, aber die Wurzeln sind noch zu sehen, ja. Die anderen beiden kenne ich tatsächlich nicht.
Dann muss ich hier, glaube ich, einspringen. Vantage ist ja das große Stonemaier Games Spiel vom letzten Jahr gewesen, kommt dieses Jahr kommt definitiv bei Feuerland und ist ein Open World Szenario-eskes Explorationsspiel. Also Szenario-esk, weil ihr spielt ein Szenario und das nächstes Mal spielt ihr das komplett quasi wieder von neu. Und es ist immer eine eigene Geschichte, die sich so entwickelt. Würfelbasiert, jede Menge Karten zum Erkunden. Und es fühlt sich irgendwie ganz, ganz anders und komisch an, aber macht ganz vieles richtig, ist aber sicherlich auch nichts für jeden. Hat eine gute App-Unterstützung, das selber von Stonemaier Games kam. Ich finde, es ist ein perfektes Solospiel mal wieder. Zu zweit auch okay. Warum es unbedingt bei kooperativen Spielen so weit vorne ist, der einzig kooperative Aspekt hier in dem Spiel ist, dass man sich gegenseitig so ein bisschen beschreiben soll, in welche Szenerie man sieht. Also von der Lore her, von der Geschichte her, man landet an unterschiedlichen Punkten eines Planeten und muss da dann irgendwie eine große Mission erfüllen. Und ja, man hat da nicht wirklich viel Interaktion, außer dass man sich vielleicht hier und da Würfel teilen kann. Also bei kooperativen Game würde ich das nicht unbedingt unterschreiben. Im Gegensatz dazu, Eternal Dex ist ein super kooperatives Spiel. Da würde ich sagen, da werden wir im nächsten Jahr vielleicht im Kennerspielbereich Anthraziter Pöbel vielleicht nochmal was davon hören. Kartenbasiert, eigentlich nur Karten sortieren mit eingeschränkter Kommunikation. Ganz, ganz weirdes Artwork. Das hätte ich auch bei der vorherigen Kategorie erwartet. Und man muss Karten entsprechend Regeln einsortieren. Man darf sich da nur sehr, sehr eingeschränkt absprechen. Es gibt gewisse Regeln, die gelten universell, dass man zum Beispiel keine gleichfarbigen Karten nebeneinander legen darf oder keine gleichen Karten nebeneinander legen darf. Und dann gibt es entsprechend unterschiedlichen Lanes zusätzliche Regeln. Zum Beispiel alle Zahlen müssen aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Und wenn man das in einer ganzen Reihe, in einer Lane schafft, dann schaltet man ein Eternal frei, kriegt also weitere Decks, deswegen Eternal Decks, mit denen man sein Kartendeck jedes Mitspielers auffüllt, weil wenn man kein eigenes Kartendeck mehr hat, nicht mehr Karten spielen kann, dann hat man das Spiel verloren gemeinschaftlich. Also man muss da ganz gut timen, wer schließt welche Reihe ab, um an weitere Decks zu kommen. Blöd ist nur, dass je mehr Decks man freischaltet, mehr Einschränkungen hinzukommen, die man dann wieder blockieren muss. Also ganz, ganz tolles kooperatives Puzzle. Ich finde es toll auch aufgemacht und wird bald bei Strohmann Games kommen.
Und du sagst, das Spiel ist eher so im Kennerspiel-Level anzusiedeln?
Ja, das ist kein roter Püppel. Nein, ja. Das ist, auch wenn es nur simpel klingt, Karten sortieren mit Zahlenfolgen, da denkt man sofort an The Crew und The Mind. Das ist aber wirklich die Kennerspielversion von solchen Spielen.
Okay. Bei einem muss ich dir widersprechen, ich würde es nicht als hübsch empfinden. Von dem her könnte es nicht in die vorherige Kategorie reinrutschen. Aber mehr kann ich über dieses Spiel nicht sagen.
Ja. Warst du anscheinend auch nicht der Einzige. Ja. Sonst wärst du daher aufgetaucht.
Es war nominiert, das weiß ich. Ja.
Ja.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Die nennt sich Expansion, also die Erweiterung auf Deutsch. Genannt sind Dune Imperium, Bloodlines, Lost Ruins of Anak, also die verlorenen Ruinen von Anak, die Twisted Path, die letzte Erweiterung, die es auch in die Big Box geschafft hat. Und Gewinner ist SETI Space Agencies.
Verdient. Ja. Habt ihr was von den Expansions hier gespielt?
Ja.
Nee.
Also ich habe nur die Space Agency gespielt, die SETI-Erweiterung, und die finde ich super. Die integriert sich so gut in das Grundspiel ein. Es hat so ein bisschen das Präludium-Feeling, weil man weniger Runden spielt, aber im Endeffekt, also zumindest meine Erfahrung ist, die Runden oder die Gesamtspielzeit wird dadurch nicht wesentlich kürzer. Aber es fügt sich so gut ein und hat gewisse Asymmetrien, die mit drin sind. Bei den anderen, ich glaube, Lost Ruins of Anak, Twisted Paths, ist es einfach nur eine weitere Map, und Dune Imperium sind weitere Karten und Fraktionen, also die Bloodlines.
Nein, tatsächlich nicht. Also Space Agencies stimme ich dir zu. Spielzeit bleibt in etwa das Gleiche. Nur du steigst eben schon eine Stufe höher ein, und das ist das, was mir so richtig gut gefällt. Du legst einfach gleich richtig los, wie bei Preludium ähnlich. Lost Ruins of Anak habe ich hier, die Twisted Path, noch nicht gespielt. Wie du sagst, ist einfach nur eine zusätzliche Map. Es gibt aber auch die schwarzen Runensteine. Was sie genau machen, kann ich nicht mal sagen. Von dem her, keine Ahnung. Und Dune Imperium Bloodlines finde ich mega gut. Ich spiele mittlerweile nur noch das Dune Imperium Uprising Grundbox mit der Bloodlines Erweiterung. Also in Bloodlines kauft man sich Kämpfer, und zu jedem Kämpfer kommt ein Plättchen hinzu. Und jedes Plättchen gibt mir Sonderfähigkeiten im Spiel, die ich dann meistens bei den Kämpfen am Ende verwenden kann. Und wenn ich mir den zweiten, dritten, vierten Kämpfer kaufe, dann habe ich eben mehrere Plättchen vor mir liegen, die alle in dem Kampf gleichzeitig triggern. Also mein Kämpfer muss nicht unbedingt in diesem Kampf dann dabei sein. Und das fühlt sich echt cool an. Also das hat mir richtig gut gefallen. Die sind zwar relativ teuer, aber die bringen auch Interaktionen mit ins Spiel. Ja, die gefallen mir richtig gut. Also von dem her hat es bei mir das Dune Imperium Grundspiel mit der Rise of X war das, glaube ich, Erweiterung, habe ich gern gespielt. Jetzt ist es das Uprising mit Bloodlines zusammen Erweiterung.
Cool, muss ich nachholen.
So, die nächste Kategorie heißt innovative Spiele. Innovative Spiele sind genannt Hot Streak, Moon Colony Bloodbath und wieder Vantage. Hot Streak habe ich schon gespielt, finde ich. Weiß nicht, ob das wirklich innovativ ist. Es geht halt um Wetten platzieren, und dann passiert irgendwas. Ein Deck wird durchgespielt, drei Karten kommen vorher weg. Man kennt das ganze Deck nicht unbedingt auswendig. Und dann passiert irgendwas, und am Schluss hat ein Maskottchen gewonnen und das andere ist auf dem zweiten Platz, dritter Platz, vierter Platz. Und dann wird Geld ausgeschüttet. Das machen wir ganze zwei Runden lang und dann ist das Spiel schon vorbei. Innovativ würde ich es nicht nennen, aber es ist einzigartig, nein,
auch nicht sonderbar.
Also besonderbar. Ja, sonderbar.
Ja. Ich bin da auch ein großer Fan davon, ja.
Moon Colony Bloodbath finde ich dagegen schon etwas einzigartiger, weil da habe ich wirklich das Gefühl, wir bauen zusammen ein Deck. Also es ist ein Deckbuilding-Spiel, wo wir aber nur ein Deck bauen. Und dieses Deck wird durchgespielt. Im Endeffekt machen wir das aber auch schon bei Hot Streak. Aber da fühl ich es nicht so. Und bei Moon Colony Bloodbath ist es einfach dieses Spielgefühl, du baust dir eine Mondkolonie auf und du baust dir Gebäude und Gebäude, und irgendwann mal kommt dieser Kipppunkt, weil immer mehr Ereigniskarten in dieses Deck kommen, was dir dann alles wieder kaputt macht. Also du baust dir am Anfang eine Engine auf und die wird dann schlussendlich wirklich kaputt gehen. Ja, außer du schaffst bis zur letzten Ereigniskarte zu überleben, was wir noch nicht geschafft haben. Aber ich finde das, viele finden das zu destruktiv, also gerade Daniel, unser Chefredakteur, findet das zu destruktiv, deswegen gefällt es ihm nicht. Ich finde, das hat was.
Das ist auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist. Ich will das unbedingt nachholen. Das Artwork gefällt mir nur nicht so sehr. Aber ansonsten klingt mir das eher von den Mechanismen. Passt es da scheinbar ganz gut in diese Kategorie rein?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt ja, ich habe auch noch ein Spiel nachher mitgebracht, wo es auch um den Abbau und weniger um den Aufbau geht. Aber Moon Colony Bloodbath macht es auf jeden Fall ziemlich drastisch. Also ich habe es auch am Wochenende jetzt an dem BSN-Spielewochenende gespielt und ich war auch der, der das Spielende ausgelöst hat, weil ich keine Kolonisten mehr hatte. Und es fühlt sich schon wirklich frustrierend an, wie nach und nach alles kaputt gemacht wird und man irgendwann am Ende, ich kam überhaupt nicht mehr auf die Beine. Wenn ich nochmal was schaffte, irgendein Gebäude zu bauen, war es mit der nächsten Karte auch schon gleich wieder platt. Ich fand es aber auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also es ist schon ein interessantes Spielgefühl, auf jeden Fall.
Mich hat es auch bisher optisch eher abgeschreckt, aber alles, was ich so drüber gehört habe, macht mich doch neugierig und ich möchte es mal ausprobieren.
Also ich glaube, das sollte man auf jeden Fall, wenn man die Chance hat.
Ja, die Optik hat mich am Anfang auch abgeschreckt und das kam halt bei einem Spielabend auf den Tisch und jemand hat gesagt, hey, spiel mit. Und da habe ich mitgespielt und wie es dann halt so ist, es ist ein gutes Spiel, auch wenn es optisch nicht so gut ist.
Also ich finde es optisch gar nicht so schlimm. Jetzt nicht preisverdächtig, aber dem Spiel angemessen, finde ich, diese 50er Jahre Optik. Weil es ja diesen Optimismus versprüht, so die Technikgläubigkeit der 50er. Und dann geht alles im Bach runter.
Also es ist schon passend, ja. Ich finde es trotzdem optisch halt nicht schön, aber es passt. Was ich ein bisschen eigenartig finde, dass es bei Ravensburger rausgekommen ist, hätte ich jetzt so ein Thema, hätte ich bei einem Familienverlag nicht unbedingt erwartet. Aber ja, warum nicht? Kommen wir zur nächsten Kategorie, die nennt sich Light Goty und G-O-T-Y steht für Game of the Year. Also ein leichtes Spiel des Jahres. Als Runner-up genannt sind Toy Battle und Magical Athlete. Und der Gewinner ist Hot Streak. Von dem her können wir da nochmal über die drei reden. Ich habe alle drei schon gespielt.
Ich kann Magical Athletes gar nichts abverlangen. So im direkten Battle zwischen Hot Streak hat bei mir ein Hot Streak wirklich die Nase vorne. Magical Athlete ist halt einfach deinen Würfel 1 bis 6 ziehe auf einem Feld vor und hey, deine Figur hat eine super extra Fähigkeit. Das Spiel lebt vom Chaos, das hat seine tollen Momente, aber mich schreckt so dermaßen das Artwork ab. Ich krieg davon auf allen Körperstellen Fußpilz. Also das ist ganz furchtbar.
Also du hattest ja schon mal vor ein paar Podcasts die beiden auch zusammen vorgestellt, ne? Und auch mit derselben Gewichtung. Ich hatte jetzt auch am Wochenende, an unserem Spielewochenende, wollte ich unbedingt beide spielen, habe ich auch geschafft. Also ich verstehe, dass Hot Streak gewonnen hat. Ich glaube, auf längere Sicht ist es auch das interessantere Spiel. Aber ich muss sagen, diese Partie Magical Athlete hat mir mehr Spaß gemacht. Also das war schon sehr, sehr, sehr lustig. Aber ja, genau. Ich weiß nicht, kaufen würde ich es mir auch nicht, weil ich glaube, nach ein paar Runden ist dann halt auch, man würfelt halt. Aber das fand ich schon, und ich mag auch das Artwork, auch da muss ich sagen, fand ich ziemlich cool. Auch vor allem die Figuren.
Steile These.
Ich fand es sehr erfrischend.
So, das Magical Athlete hat was von Mensch, ärgere dich nicht, finde ich. Also vom Artwork her, von den Feldern, die halt auch nur so viereckig und schlicht sind. Und du würfelst halt und läufst voran und schmeißt eventuell andere Leute raus durch deine Fähigkeiten. Ja, aber es spielt sich wesentlich kürzer.
Ja, und ich finde nicht so langweilig wie Mensch, ärgere dich nicht.
Ich meine, die Tatsache, dass man sich für den deutschen Markt Turbo Flitz Piepen 2000 ausgedacht hat, sagt eigentlich schon, was für eine Art Spiel das ist.
Ich finde den Titel absolut genial. Ich mag den Turbo Flitz Piepen.
Das ist so 2000. Dämlich, das ist echt, also.
Allein das macht ja schon neugierig, ne?
Ja. Auf jeden Fall ein Kaufgrund, das im Regal stehen zu haben mit dem Titel. Naja, mal gucken.
Aber ganz ehrlich, die Familie, die nur 4 gewinnt, spielt, nicht 4 gewinnt, die nur Mensch, ärgere dich nicht spielt, denen kannst du das vor die Nase heben. Und
tausendmal lieber als happy. Mensch ärgere dich ja. nicht. Ja, absolut, das unterschreibst jetzt besser. Ich.
Hotstreak aber auch. Also da funktioniert Hotstreak auch sehr gut. Wir haben es jetzt letztens im Familienkontext und der Cousin, der so mit dem Brettspielhobby gar nicht besonders vertraut ist, kam dazu. Ach, was ist das denn? Weil es ja nun mal auch auffällt. Und der hat super schnell mitgespielt. Dann meint er so, ah, jetzt verstehe ich eher, wie ich welche Karte ich wegspielen soll und so. Aber einfach die Spannung am Tisch und das Erlebnis. Und dann war er dabei und fand das super.
Aber Hotstreak lebt auch sehr vom Moderator, von der Stimmung am Tisch. Wenn du das einfach nur runterspielst, dann funktioniert es auch nicht.
Ja.
Aber das gilt für Magical Athlete wahrscheinlich genauso.
Ja.
Gut, dann sind wir bei den Medium-Goatee-Spielen, also Medium-Spiel des Jahres. Vantage, Moon Colony Bloodbath sind Runner-Up und Gewinner ist das Herr der Ringe Pandemic-Spiel. Immer wieder Doppelungen hier in diesen Golden Geek Awards. Genau, im Endeffekt haben wir schon alles drüber gesagt, würde ich sagen. Dann können wir gleich zu den Heavy Game of the Years gehen. Genannt sind hier Luthia, Speakeasy und Galactic Cruise. Ja, das nenne ich wirklich mal Heavy.
Galactic Cruise hat gewonnen. Das ist auch noch auf meiner Bucketlist. Genauso wie Luthia. Das habe ich ja auf BSN-Wochenende mal jetzt aufgebaut gesehen. Holla, also das hat eine gute Präsenz. Ne? Das wäre sicherlich auch bei Artwork Presentation ganz, ganz vorne mit dabei gewesen. Ich habe selber nur Speakeasy gespielt, habe selber hier zu Hause. Ich mag das Spiel sehr, weil es sich mal als ein ganz, ganz anderes Lacerda anfühlt als viele andere Lacerda-Spiele. Aber es ist im Kern ein Lacerda-Spiel. Und ja, alle drei zurecht im expertigen Bereich Heavy Game of the Year.
Ja, absolut. Ich habe mal alle Lacerdas mir gekauft bei irgendeinem Kickstarter und habe die mal einzeln durchgespielt. Es haben nur noch drei überlebt, die hier noch im Schrank sind. Alle anderen mussten ausziehen. Nicht, weil es schlechte Spiele sind, sondern einfach, weil sie mir nicht gefallen haben, meistens vom Thema her. Speakeasy ist wieder ein super gut designtes Spiel von Vital Lacerda. Nur mit dem Thema kann ich halt absolut nichts anfangen. Es fühlt sich alles sehr thematisch an, aber ich bin einfach nicht so der Drogenmilieu-Filme-Gucker oder in die Richtung.
Hey, hier geht es doch um ganz harmlose
Spirituosen, die ja erlaubt sind. Ja, ja, okay. Genau. Luthia habe ich gespielt am Brettspiel-News-Wochenende. Ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich dieses Spiel gespielt habe und werde es wahrscheinlich nie wieder spielen. Der Aufbau hat ja mal Ewigkeiten gedauert. Es hat ein paar richtig gute Mechanismen, aber die verzögern das Spiel auch auf der anderen Seite. Also du setzt, also es ist ein Arbeiter-Einsatzspiel im Grunde, du setzt deine Arbeiter ein, bis alle eingesetzt sind, also jeder Spieler der Reihe nach setzt Arbeiter ein und danach wird in Spielerreihenfolge können die Spieler die Aktionsfelder auslösen, wo sie ihre Arbeiter drauf haben. Und dann wird eine neue Spielreihenfolge kurz aufgemacht und zwar in der Reihenfolge, wie die Arbeiter da drin stehen, beziehungsweise welche Stärke sie haben. Die stärkeren Arbeiter kommen zuerst und dann die schwächeren, ansonsten in Spielreihenfolge, wie sie eben gespielt worden sind. Und wenn das dann fertig ist, gehen wir wieder zur normalen Spielreihenfolge über. Der nächste Spieler wählt wieder ein Aktionsfeld aus und dort wird wieder eine kleine andere Spielreihenfolge definiert. Das ist cool, aber es bringt dich schon ein bisschen durcheinander. Rein vom Thema habe ich bei dem Spiel halt überhaupt nichts gemerkt und das ist das, was mich an diesem Spiel stört. Es hat so eine tolle Aufmachung. Wir haben die Super Duper Deluxe Plus 3 Version gespielt. Da ist wirklich alles dabei, auch dieser Würfelturm, der Klimbalibim macht. aber vom Thema her kam nichts rüber. Ich habe mir Ressourcen genommen mit dem einen Aktionsfeld. Mit dem nächsten habe ich mir dann eine Orgel genommen, die auf meine Workbench gestellt. Mit den Ressourcen dann auf die rechte Seite gemacht, einen Feinschliff und dann ins Orchester gestellt. Nee, ich habe einfach nur Ressourcen ausgegeben, um eine Karte von links nach rechts zu verschieben und dann nochmal Ressourcen ausgegeben, um sie aufs Spielbrett zu bringen. Da war thematisch halt leider nicht viel. Rein mechanisch hat es mir richtig gut gefallen, thematisch verloren. Und Galactic Cruise habe ich vorhin schon erwähnt. Auch ein richtig gutes Worker-Placement-Spiel mit, da spüre ich das Thema richtig stark. Nur ich bin nicht gut in dem Spiel. Ich baue immer Raketen und wenn meine zwei Raketen fertig sind, ist das Spiel schon zu Ende. Da mache ich nicht viel Punkte. Aber Spaß macht es trotzdem. Gut. Kommen wir zu den Party Games. Party Games als Runner-Up Take Time und Magical Athlete. Und als Gewinner ist Hot Streak genannt.
Mich wundert, dass Take Time hier als zum ersten Mal auftaucht. Und zwar nur unter Party Game.
Ich hätte es eher als kooperatives Spiel drauf gemacht.
Ja, genau, ja. Genau. Also scheinbar ist es auf, wir müssen ja sagen, auf dem amerikanischen Markt, das ist die größte Zielgruppe für Board Game Geek wahrscheinlich. Ja. Oder zumindest die mit dem größten Einfluss auf die Golden Geek Awards, dass das da nicht irgendwie an anderen Stellen stattfand und nur hier unter Party Games als Runner-Up, also hier auf dem deutschen Markt, höre ich ja nur Gutes, obwohl ich selber noch nicht gespielt habe. Also muss ich auch noch definitiv nachholen.
Ja, auf dem gleichen Wochenende, wo ich aus Big Easy gespielt habe, habe ich auch eine Runde oder mehrere Runden direkt hintereinander Take Time gespielt. So eine Runde geht ja echt ruckzuck. Man spielt halt Karten aus und versucht kooperativ, sich ohne was zu sagen, was für Karten man ausgespielt hat. Also in der Mitte ist eine Uhr. Du musst aufsteigend Zahlen an diese Uhr legen. Und zwar immer verdeckt, die Karten. Ja, dann sieht man eben nur, da liegt eine weiße und eine schwarze Karte. Dann kann man sich vielleicht schon denken, wenn man, also jede Karte ist eben einzigartig. Und dann kann man sich vielleicht schon denken, okay, der wird jetzt hier bestimmt in Summe eine 4 hingelegt haben. Man muss sich hier jetzt höher werden. Und bei späteren Uhren gibt es dann definierte Punkte, wo dann halt eine 17 liegen muss. Oder in ein Bereich von 17 bis 19. Und dann wird es immer schwerer von Uhr zu Uhr. War spannend, vielleicht auch ein bisschen innovativ, gerade mit diesen Uhren, und soll auch wirklich ein gutes Spiel sein. Bei mir hat es jetzt nicht gezündet, ich habe die ersten 2 Uhren gespielt. Wir haben auch nicht sofort gewonnen, was ich bei einem kooperativen Spiel sehr gut finde, dass man es nicht einfach auf den ersten Versuch gewinnt, aber so wirklich den Reiz hat es bei mir nicht ausgelöst.
Ja, bei uns ist total gut angekommen, Take Time. Ich habe es auch in den anderen Kategorien teilweise vermisst und ich hätte es gar nicht als Party-Game einsortiert. Ehrlich gesagt, habe jetzt am Muttertag noch die Spielematte dazu verschenkt, was bei uns wirklich sehr, sehr gut angekommen ist. Gerade meine Mama, die total gerne kooperative Spiele spielt und mag das einfach total gerne.
Ja. Spielematte für das Spiel. Mhm. Okay, braucht man.
Ja, ich habe auch gesagt, so, ich hätte sie jetzt auch nicht gebraucht, aber sie war ganz traurig, dass sie die auf der Messe nicht mehr bekommen hat, obwohl sie es da angeprangert hatten, dass es sie da gibt. Und dann habe ich gesagt, jetzt kam sie im Spieleladen an. Eine Woche vor Muttertag habe ich gesagt, das ist doch jetzt der Wink mit dem Zaunpfahl.
Ja. Ja. So eine Spielematte ist sicherlich sinnvoller als ein Dirigentenstab in Lufiel.
Wir haben das Ding auch tatsächlich nicht weitergereicht. Das ist so ein langes Teil. Das lag einfach nur in der Ecke. Als Stadtspielermarker absolut ungeeignet.
Ja, ja, manchmal ist einfach hübsch und muss nicht unbedingt sinnvoll sein.
Also gerne Spielematten kaufen, wenn man gerne ein Spiel spielt.
Ja, absolut.
Und die sieht auch wirklich toll aus. Also die ist echt schön gemacht.
Mhm. Ja. Cool. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, zu der ich eigentlich gar nichts sagen kann tatsächlich. Print and Play. Runner-up sind 52 Duels, kenne ich nicht. Mhm. Rise of the Oak Dell, kenne ich auch nicht. Und Dungeons of the Oak Dell, die gehören wohl irgendwie zusammen. Kenne ich
ja
alles nicht.
In unserem Vorgespräch, als wir das in unserer Chatgruppe diskutiert haben, hat sich, glaube ich, herauskristallisiert, dass ich hier der Experte bin oder ich dafür klassifiziert wurde. Ich habe fast alle hier gebackt. Das waren mal Crowdfunding-Kampagnen, wo man so 2, 3, 4, 5 Dollar investieren konnte für Print-and-Play-Spiele, die richtig gut sind. Oder zumindest, ich kann das von mir aus nur sagen, ein Spiel habe ich selber gespielt und fand es dann da so richtig gut, dass ich mir, nachdem ich Rise of the Oakdale gespielt habe, noch Villagers of the Oakdale und was hat hier nochmal gewonnen?
Dungeons.
Dungeons of the Oakdale auch nochmal geholt habe. Das sind alles sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Der Publisher macht es auch schon gut. Also die Präsentationen, das sind alles schon mit Boxart und hoher Druckqualität, dass ich da ganz am Anfang auch gezögert habe, das hier mit meinem Tintenstrahldrucker alles auszudrucken und dann meine eigenen Würfel da mit drauf zu legen, weil es dann einfach crappy ausschaut im Vergleich zu den Hochglanzbildern. Aber im Kern sind das echt tolle Spiele. Gerade Rise of the Oakdale ist ein Ziff-Spiel mit Technologiebäumen, aber im Kern dann doch wieder ein Roll and Ride, also ganz, ganz tolle Kombination. Und 52 Realms Adventures hatte ich mal gebackt, was jetzt hier quasi 52 Duels der Nachfolger ist, oder andersrum, 52 Duels ist der Nachfolger von 52 Realms Adventures. Und da ist unter anderem Matthew Dunstan auch mit involviert als Designer. Das war mir gar nicht bewusst. Ich hatte das damals dann gebackt gehabt, einfach so, weil das ganz interessant ist. Ein Spiel, das mit einem 52-Karten-Deck, Poker-Karten-Deck auskommt und dann drumherum wieder ein Spiel konzipiert wird. Und jeder, der Regicide oder Regicide Legacy jüngst verfolgt hat, das sind manchmal dann doch ganz interessante Spiele, obwohl die nur auf einem Poker-Deck basieren. Und da werde ich immer hellhörig. Ich habe es aber selber noch nicht gespielt.
Okay.
Klingt aber interessant. Aber es ist auch eine Welt, mit der ich noch gar nicht so richtig mich umgetan habe.
Dann die nächste Kategorie, wo ich auch nicht wirklich viel mitschwätzen kann, geht um Solospiele. Ich bin nicht unbedingt ein Fan von Solospielen. Ab und zu tue ich das mir an, aber meistens nicht. Runner-up sind Star Trek Captain's Chair, das hatten wir vorhin schon. Der zweite Runner-up ist Lord of the Rings, The Fate of the Fellowship, also das Pandemic, Herr der Ringe. Und Winner ist Vantage. Tobi, du hast Star Trek Captain's Chair auch schon solo gespielt.
Ja, ich würde da jedem auch raten, erst einmal das Solo zu spielen, weil das ist so rule-heavy, dass noch zu zweit die Downtime muss die Hölle sein. Also wenn ich das Solo gespielt habe, war ich schon bei 2,5, 3 Stunden Lernpartie, klar. Mhm. Aber dann will man dann auch noch andere Captains ausprobieren und nicht nur Jean-Luc Picard, sondern ich bin da auch nicht so ein tiefer Trekkie. Also ich finde das trotzdem interessant, ich sag mal trotz Thema. Ich bin da nicht ganz abgeneigt. Ja, ich bin eben halt kein großer Fan. Aber ja, da gibt es unterschiedliche Modi und Schwierigkeitsgrade und ich bin immer noch im Kadettenmodus, aber noch nicht im vollwertigen Spiel. Das zu zweit spielen ist dann schon eine deutliche Hürde im Vergleich zum Winner Vantage, was für mich eigentlich das perfekte Solospiel ist und man dann auch zu zweit, zu dritt spielen kann. Ja, aber ja, ich glaube, alles drei gute Picks. Also, mich hat es ein bisschen überrascht, dass Schicksal der Gemeinschaft hier auch als Solospiel aufgeführt wird, weil gerade so Pandemic ist für mich eigentlich so, ja, die Kooperation, ne, war ja auch bei den kooperativen Spielen nominiert, dass das so gut als Solospiel funktionieren soll, war für mich jetzt selber eine kleine Überraschung.
Gut. Bei den thematischen Spielen kennen wir wieder alle drei Spiele schon. Vantage und Galactic Cruise als Runner-up gemeldet und der Gewinner ist wieder das Herr der Ringe Pandemic-Spiel. Scheint ja wirklich sehr beliebt zu sein in jeglicher Kategorie.
Absolut.
Gut, weiß nicht, ob wir darüber noch viel sagen brauchen. Können wir gleich weitergehen zu den Wargames. Als Runner-up
Cross Bronx Expressway, ja. Ich finde diese Kategorie immer so lustig, weil man mit Wargames eigentlich so oft auch diese Zweitweltkriegsspiele dann verbindet. Und wenn wir gleich zu einem weiteren Runner-up und zu dem Winner kommen, ist es dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen besonders. Und auch Cross Bronx Expressway, ich habe mir das mal angeguckt, das ist irgendwie so ein Städteplanspiel. Ich wäre nie im Leben von den Bildern drauf gekommen, dass das ein Wargame ist. Das wirkt mir eher so wie asymmetrisches Spiel à la Molly House und Konsorten. Also da bin ich jetzt echt ein bisschen neugierig.
Ja, ist vielleicht eher so ein Area-Control-Spiel, wo man sich dann gegenseitig Gebiete wegnimmt. Vielleicht zählt es dann schon als Wargame, ja. Aber ich kann überhaupt nichts von dem Spiel sagen, kenne ich gar nicht. Weitere Follow-up, hast du schon angeteasert, ist Toy Battle. Wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel als Cross Bronx Expressway. Und der Gewinner ist Star Wars Battle of Hoth. Dennis, hast du Battle of Hoth schon gespielt?
Bestimmt. Ja, genau. Auch am Wochenende. Wo sonst? Genau, eine Partie wollte ich unbedingt spielen, weil ich irgendwie so viel Gutes von gehört hatte. Und genau, also ich bin jetzt, kann zur als Wargame jetzt nichts dazu sagen, weil mir da so ein bisschen die Vergleiche fehlen. Ich habe noch nicht so viele Wargames gespielt. Aber mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Also ich glaube, es wurde ja schon mal vorgestellt hier im Podcast. Es ist sehr einfach, hat, glaube ich, durchaus viele taktische Möglichkeiten. Und ja, wenn man Star Wars mag, dann ist es halt auch durchs Thema, hat seine eigene Anziehungskraft.
Das Spiel ist, glaube ich, ja auch gut vertreten, weil es auf einem System von Battlelore und Memoir 44 basiert und die ja genau. Da schon etabliertere Vertreter sind.
Genau. ich bin tatsächlich, ich persönlich tue mich so ein bisschen schwer mit so Kriegsspielen, deswegen finde ich dann so ein unverfängliches Thema, macht es mir dann leichter, mich auf so ein Spiel einzulassen. Und genau, ich mag grundsätzlich so die Star Wars Sachen, bin jetzt auch kein Mega-Fan, aber ich spiele das immer ganz gerne, weil man so, irgendwie sofort so einen Bezug dazu hat. Genau.
Okay, ich bin absoluter Star Wars Fan, aber diese Mechanik hat mich einfach nicht abholen können. Gut, und Toy Battle hatten wir ja schon ein paar Takte gesagt. Dann sind die Spiele im Endeffekt vorbei. Hier bei den Golden Geek Awards wurden aber wohl noch zwei weitere Kategorien nominiert. Und zwar geht es in dem einen um den besten Podcast. Sind wahrscheinlich auch nur amerikanische Podcasts gemeldet.
Und das ist selbstverständlich Brettspiel-News. Also ja, hallo.
Ich kann mir nicht vorstellen, warum wir nicht damit dabei sind. Ja. Als Runner-Up ist Five Games of Doomsday. Zweiter Runner-Up ist Space Biff Spacecast. Und der Gewinner ist Board Game Hot Takes. Kenne ich alle drei nicht, muss ich gestehen.
Ich auch nicht.
Also von Space Biff lese ich ab und an mal die Reviews. Aber dass der einen Podcast hat, wusste ich auch nicht. Okay. Die sind immer ganz witzig.
Und die letzte Kategorie ist das beste Boardgame-App, also die beste Brettspiel-App. Genannt sind Micromaco Downtown Detective. Runner-up 2 ist Cascadia Digital. Und der Gewinner ist Archinova. Das wusste ich gar nicht, dass es das als App gibt. Ich spiele es bei Boardgame Arena, aber als App noch nicht gesehen. Gut, scheinen ja ganz gute Apps zu sein. Kann ich aber nichts dazu sagen. Irgendjemand?
Nee. Nein, alles drei gute Spiele, aber noch nicht als App ausprobiert. Zur Micromaco-App habe ich zumindest was Gutes gehört, ne, dass auch diese Zoom-Funktion in der App eigentlich ganz gut genutzt wird und man sich da ganz viel freischalten kann. Also da hat man sich durchaus Gedanken gemacht und ja, vielleicht hole ich mir das irgendwann mal für die Kinder, wenn die irgendwann mit Mord und Totschlag was anfangen können.
Ich wollte es eigentlich auch ausprobieren. Also ich habe bei der Tochter auch alle die 4 plus Bonusbox alle durchgespielt. Aber irgendwie, ja, ich bin tatsächlich, ich spiele nicht viel digital oder nicht gerne. Von daher, auch da hat es mich dann irgendwie zurückgehalten.
Okay, das waren die Golden Geek Awards 2025, die jetzt vergeben wurden. Nächstes Jahr kommen die 2026 Golden Geek Awards. Lasst es uns mal wissen, ob euch das gefallen hat, ob wir das dann nächstes Jahr wiederholen sollen, als unsere Meinung dazu kundtun. Ansonsten würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir reden über unsere kürzlich gespielten Partien. Wer mag denn anfangen? Wer hat Redebedarf?
Ach, ich glaube, Redebedarf haben wir alle. Aber ich würde fast sagen, Ladies first. Wir haben jetzt, glaube ich, Dani so ein bisschen am Rand stehen lassen, weil wir so viel über Wargames und GOTYs gesprochen haben. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was Dani so gespielt hat.
Ja, ich habe Magic Maze Tower mitgebracht, was von Kaspar Lapp gemacht wurde. Illustriert von Guillaume und Anthony Moller. Publisher ist Sit Down hier in Deutschland und es wurde 2024 released. Ist für 1 bis 4 Spielende. Ist ein kooperatives Logik-Puzzle-Spiel, wo wir als Abenteurer, die wir auch schon aus dem anderen Magic Maze-Teil, dem klassischen, kennen. Allerdings versuchen wir jetzt, als diese Abenteurer aus einem Turm auszubrechen. Wir spielen verschiedene Szenarien durch. Das sind die Etagen dieses Turms und spielen mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Es steuern wieder alle Spieler, alle Figuren und jeder hat quasi eine zugeteilte Richtung. Und die Figuren haben auch wieder asymmetrische Fähigkeiten, die man dann dabei bedenken muss. Eine andere Figur überspringen oder jemanden überfallen werfen zum Beispiel. Und die bekannte eingeschränkte Kommunikation kommt auch wieder zum Zug. Allerdings gibt es keinen Zeitstress, wie man es vom klassischen Magic Maze kennt. Man darf so lange denken, wie man möchte oder wie man halt eben dafür braucht. Und das ist uns überhaupt nicht aufgefallen, als das damals rauskommt. Ich erinnere mich so ganz dunkel dran, mal auf der Messe irgendwo so ein Poster gesehen zu haben, aber dann ist es irgendwie wieder in Vergessenheit geraten. Und jetzt irgendwann Anfang letzter Woche saßen mein Mann und ich dann da und haben es dann irgendwo auf Social Media gesehen. Und hä, hast du mitbekommen, dass das rausgekommen ist? Nee, dann mussten wir uns das sofort besorgen, weil Magic Maze immer so unser eins unserer Gateway-Spiele für neue Leute war, um so einfach mal zu zeigen, dass Brettspiel auch ein bisschen anders sein kann. Nicht du spielst blau, ich spiel grün, er spielt gelb und jeder macht halt so sein, sondern ja, überhaupt diese eingeschränkte Kommunikation. Jeder muss auf alles achten, kooperativ spielen. Es steigert sich so schön langsam. Es waren immer so Elemente, warum wir es gerne als Gateway-Spiel benutzt haben. Ich sage, das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Und ja, es funktioniert genauso gut mit dem Intro, wie man es von Magic Maze kennt, dass es sich so ganz langsam steigert und man die Regeln mit und mit lernt. Ist aber ein ganz anderes Spielprinzip. Es ist halt ein Puzzle-Logik-Spiel und es geht nicht darum, möglichst schnell jetzt diesen Ausgang zu finden und vorher was einzusammeln, sondern halt zu überlegen, mit den Mechaniken, mit denen die Figuren sich bewegen dürfen und können, wie geht das überhaupt? Und wer muss jetzt zuerst wo stehen auf einem Schalter, damit eine Tür offen ist, damit jemand anders dann da durchgehen kann? Deshalb empfiehlt das Spiel auch, diese Einschränkungen in der Kommunikation halt auf die Gruppe anzupassen. Und das sehe ich total, weil ich mir vorstellen kann, dass es sehr frustrierend sein kann, wenn eine Person am Tisch es schon geblickt hat im Prinzip, wie jetzt der richtige Weg ist und die anderen kapieren es aber einfach nicht. Deshalb denke ich, ist das damit sehr gut gelöst, dass man das einfach selber wählen darf, wie sehr man das einschränkt, weil ich auch von sehr vielen gehört und gelesen habe, dass es ein super Solospiel sein soll und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich bin keine Solospielerin, wir spielen es halt zu dritt und es funktioniert in unserer Runde auch sehr gut bisher. Ja, mal gucken, wie so die schwereren Level werden, aber ich fand es ganz spannend und habe mich total gefreut, da jetzt nochmal so ein bisschen was Neues zu entdecken zu Magic Maze. Kennt ihr das? Habt ihr das schon gespielt?
Ich kenne auch nur das Grundspiel, beziehungsweise die Kids-Variante, die damals rauskam, die fand ich auch recht pfiffig. Das war so das erste Spiel, was ich mit meinen Kindern von der Kids-Variante dann auf das große Spiel übergeschwenkt bin, wo die Kinder dann gesagt haben, Papa, können wir jetzt endlich mal das Magic Maze für Erwachsene spielen. Und da habe ich auch inklusive Erweiterungen alles durchgespielt. Ich liebe dieses Spiel einfach. Hat ein ähnliches Problem, wie du jetzt gesagt hast, mit alle gucken dich an und du stehst auf dem Schlauch mit diesem roten Pöppel, der dann vor dir hingehauen wird. Und was muss ich denn tun? Da kommt man sich dann manchmal schon ein bisschen blöd vor. Jetzt das Tower hat mich nicht angemacht. Ich habe es mitgekriegt, dass es rausgekommen ist. Der Manuel aus unserer Redaktion, der hat sich es damals auch gekauft. Der hat es sicherlich auch schon gespielt. Ich weiß nicht, wie er es findet, habe ich nicht gefragt. Ich kenne es nicht. Ist halt ein Logikrätsel, wie du sagst. Und das ist nicht so mein Ding.
Ich kenne auch nur das Grundspiel Magic Maze. Jetzt habe ich aber mal eine Frage, was ist hier das Towerige daran? Also ist das, ich sehe da nirgendwo auf den Bildern jetzt irgendwie so einen 3D-Aufbau oder wie implementiert sich das da?
Nee, es gibt auch keinen 3D-Aufbau. Man ist quasi ganz oben im Turm eingesperrt und arbeitet sich Ebene für Ebene nach unten, aber nicht wirklich dreidimensional auf dem Tisch, sondern so in der Vorstellung. Es ist dann, die nächste Ebene ist eine Etage tiefer. Genau.
Okay. Und jede Ebene ist ein Rätsel, das du dann lösen musst, um eine Tür zu öffnen. Und
genau.
Okay.
Also ich finde, das klingt interessant. Also ich hatte auch das Magic Maces Original gehabt. Wir sind tatsächlich am Zeitstress gescheitert. Irgendwann haben wir es aufgegeben. Wir haben es auch nicht geschafft, nicht zu reden, ehrlich gesagt. Das war unmöglich. Also in der Gruppe damals, es hat irgendwie Spaß gemacht, aber wir haben es nicht gepackt und es dann irgendwann wieder ausgezogen. Weil es auch so ein bisschen, genau, ich glaube, man braucht halt einfach eine Gruppe, ne? Sonst muss man immer wieder von vorne anfangen, wenn man es mit Leuten zum ersten Mal spielt. Genau, deswegen das Magic Maze ohne Zeitstress und ich mag Logikrätsel sehr gerne, also das werde ich mir mal anschauen.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es dann ganz gut passt und ich finde es sehr schön, dass sie hier wirklich klar sagen, die Kommunikationsregeln der Gruppe anpassen, weil es natürlich hat es einen gewissen Reiz, aber es ist schade, wenn dadurch der Spielspaß verloren geht, dann doch lieber bisschen mehr kommunizieren und Spaß am Spiel haben, als das jetzt hardcore durchziehen, weil die Regel sagt, wir dürfen nicht reden. Und Ja, es ist noch dabei, so eine neue Figur, die man in Magic Maze nicht hat. Und es sind noch so Plättchen bei, dass man diese Figur quasi integrieren kann ins Magic Maze, ins klassische Grundspiel, wenn man das möchte. Das finde ich auch ganz nett.
Die kleine Schwester, boah, ja, die ist ziemlich schwer, die mitzuschleifen, weil die kann sich immer teleportieren in gerader Linie, aber daneben muss eine eigene Figur stehen. Also die mitzuschleifen ist ziemlich hart.
Und die dann nicht auf dem Weg zu verlieren. Und wie holen wir die denn jetzt aus der Ecke wieder raus? Ja.
Klingt lustig.
Okay, Dennis, ich würde sagen, dann machst du jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Spiel.
Okay, also ich habe vor einiger Zeit Empire's End gespielt von Jean Duclair. Der ist hier schon ein paar Mal erwähnt worden, von Tobi, glaube ich, vor allem, ne?
Ja, ich habe durchaus mal über ein Spiel von ihm gesprochen, ja.
Hin und wieder ist der Name gefallen, genau. Und ich hatte Empire's End schon tatsächlich länger auf der Liste, weil ich diese Idee spannend fand, was zu spielen, also wo ich nicht aufbaue, sondern wo ich am Anfang viel habe, was mir nach und nach genommen wird. Und es ist in einigen Rezensionen und Besprechungen von Moon Colony Bloodbath immer wieder genannt worden, so ein bisschen als Referenzgröße, weil es halt davor das Spiel war, das mit diesem Thema halt gespielt hat. Es ist aber nicht ganz so brutal. Also ich beginne das Spiel mit 11 Orten eines Imperiums, so ein bisschen römisch angehaucht, auch vom Design oder vom Artwork. Dann man schreitet auf einem Spielplan voran und der Spielplan gibt vor, was für eine Art von Runde wir haben. Krisenrunden, Wirtschaftsrunden, Industrie- und Militärrunden. Und Kernpunkt, und am meisten hat man mit Krisenrunden zu tun, dann wird eine Krise aufgedeckt und jetzt bieten wir auf diese Krise, um sie nicht zu bekommen. Die Krise gibt vor, mit welcher Ressourcenart, also das Spiel kennt drei Ressourcen, militärische Stärke, so eine Industrie- oder Handwerksressource und Nahrung und noch Geld als universelle Ressource. Die Krise gibt vor, mit was ich sie sozusagen abwehren kann oder ich kann halt, wie gesagt, Geld immer einsetzen. Genau, und ich muss halt eine Ressource ausgeben, um die Krise nicht nehmen zu müssen. Und das wird so lange reihum gemacht, bis jemand die Krise nimmt. Der bekommt dann aber auch die ganzen Ressourcen, die bisher geboten worden sind. Genau. Und die Krise gibt dann vor, welcher von meinen 11 Orten zerstört wird. Den muss ich dann umdrehen und der bringt keine Punkte mehr. Also die Orte bringen alle Siegpunkte mit sich. Am Ende, also das Spiel ist zu Ende, wenn quasi man einmal diesen Weg lang geschritten ist, nach einer festen Rundenzahl und dann zähle ich die Siegpunkte meiner nicht zerstörten Orte zusammen. Wer dann die meisten hat gewonnen. Plus noch ein paar so Endsiegpunkte gibt es auch noch. Genau, was es halt anders macht als Moon Colony Bloodbath, wenn ich eine Krise nehme, bringt mir diese Krise auch immer eine Innovation, die ich an einen noch heilen Ort anlegen kann, der diesen Ort dann stärker macht. Also genau, und ich muss eine Balance finden, wie viele Orte zerstöre ich, was kriege ich dafür an Innovation oder was bringen die mir an Ressourcen, was haben die anderen schon bis dahin geboten, welche Orte werden mit dieser einen Krise zerstört. Das ist, also ich fand es sehr, sehr spannend und interessant, das abzuwägen. Also ist mir ähnlich wie, ich bin anscheinend nicht gut in solchen Spielen, ich habe das auch krachend verloren. Zu viele Orte zerstört, ich dachte immer, ach, den kann ich jetzt noch nehmen, diese Innovation ist doch cool und am Ende, ja, war nicht mehr so viel übrig von meinem einstigen Imperium. Es lag in Schutt und Asche. Aber ein sehr interessantes Spielprinzip und nicht ganz so brutal wie Moon Colony Bloodbath.
Hört sich spannend an, kenne das Spiel allerdings gar nicht.
Ja, es ist auch nicht so richtig, also genau, es ist 1900, um Gottes Willen. Es ist 2023 erschienen auf Deutsch bei, wie heißen die? Nice Game, glaube ich. Genau, Nice Game Publishing. Auch nicht so große Wellen geschlagen, meine ich, das Spiel. Ein bisschen untergegangen.
Ja, ich habe auch nur Titel und Cover mal gesehen, mich zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, nie damit befasst, obwohl es von Jean Duclair ist. Aber ich schaue mir gerade ein bisschen die Kommentare an und es wird so ein bisschen als Nice Try abgekanzelt. Ja, es ist ein netter Versuch, irgendwie mal wieder was Neues zu innovieren. gerade dieses mit dem, ich baue was auf oder ich baue was ab, ne, und ich muss das abwägen, kam aber damals, glaube ich, nicht sonderlich gut an. Das ist interessant, dass jetzt eben mit so einem ähnlichen Thema, so wie du sagst, Moon Colony Bloodbirth, das vielleicht an den ein oder zwei Stellschrauben besser macht, vermeintlich besser macht. Oder zumindest deswegen dann.
Das macht es halt radikaler letztendlich. Es traut sich ein bisschen mehr.
Ja. Vielleicht ist auch jetzt einfach der Zeitgeist da.
Genau.
Es kann sein, alles geht einen Bach runter. Aber, also ich habe das auch vorher gelesen. Ich habe es mir dann trotzdem mal jetzt auch über Kleinanzeigen geholt, weil ich es einfach interessant fand, das mal zu spielen. Und ich muss sagen, ich finde es besser als das, was ich vorher drüber gelesen habe. Also, wenn es einem über den Weg läuft, man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Cool. Tobi, magst du oder darf ich?
Du darfst auch gerne. Wenn du schon fragst.
Ich habe ein ganz einfaches Spiel mitgebracht. Ich kriege in letzter Zeit immer wieder E-Mails von der Spieleschmiede, dass meine Bestellung sich geändert hätte und die Bestellung sagt weiterhin alles nicht lieferbar. Die Rede ist von Dinogenics, das jetzt über die Spieleschmiede auf Deutsch rauskommt. Ich hatte Dinogenics damals schon alles auf Englisch, inklusive Erweiterung. Als dann die Spieleschmiede angekündigt hat, sie bringen es auf Deutsch raus, in der großen Box habe ich alles verkauft. Und seitdem habe ich das Spiel nicht mehr, aber man kann es auf Boardgame Arena weiterhin spielen. Das habe ich auch getan. Und deswegen kann ich auch relativ viel über dieses Spiel sagen. Es ist ein Arbeitereinsatzspiel, in dem wir Dinosaurier generieren und einen eigenen Dinosaurierpark uns aufbauen. Dazu müssen wir Zäune hinbauen, wir müssen Hotels bauen, wir können andere Gebäude bauen, die uns irgendwelche Bonis geben oder am Schluss Siegpunkte geben. Und wir müssen oder wir können eben DNA-Karten sammeln, entweder vom Markt kaufen oder vom Boneyard holen, also vom Friedhof holen. Das bringt aber wiederum schlechte Publicity. Und wenn wir eine bestimmte Menge DNA-Karten vom beispielsweise Tyrannosaurus Rex haben, der braucht 3, dann kann ich die auf einem Aktionsfeld ausgeben und bekomme einen Tyrannosaurus Rex in meinen Tierpark gestellt. Der braucht natürlich auch wieder Voraussetzungen, der braucht mindestens Gehegegröße von 3 Feldern. In diesen 3 Feldern können weitere Tyrannosaurus Rex drin sein, aber eben keine andere Spezies. Ansonsten toben die gegeneinander und dann muss man würfeln. Und wenn man ein Happy Smiley würfelt, dann hat er zwar getobt, ist aber nichts passiert und die Zuschauer sind happy und dann gibt es sogar Siegpunkte. Aber es kann eben auch sein, dass der Dino dir die Zäune kaputt macht und wenn er dann ausbricht, dann tobt er nochmal und dann macht er noch ein Gebäude kaputt. Oder er frisst eben Besucher auf und das kommt gar nicht so gut an bei den Besuchern, weil das gibt Skandalmarker. Und Skandalmarker bringen am Ende eben ziemlich viele Minuspunkte. In meiner letzten Partie habe ich in der letzten Runde 6 Skandalmarker kassiert, nur weil mein Flugsaurier nicht im Dom eingesperrt war. Ich habe halt gedacht, ach komm, ich probiere jetzt einen Flugsaurier einfach mal im normalen Gehege unterzubringen. Der hat dann getobt, der hat dann Zaun kaputt gemacht, dann war er zusammen mit einem anderen Dino innerhalb eines Geheges, dann hat er auch noch angefangen zu toben, dann hat er Leute gefressen und dann war das Spiel eigentlich schon verloren. Das war ein bisschen schade. Genau, um ein bisschen Unwägbarkeiten noch reinzubringen, gibt es in dem Spiel noch Ereigniskarten. Man weiß immer eine Runde vorher, welches Ereignis wird nächste Runde eintreten. Kann dann sein, dass irgendwelche Aktionen gesperrt sind oder man wiederum Skandalmarker kriegt oder können auch positive Ereigniskarten sein. Insgesamt finde ich das Spiel mega cool. Dinosaurier mag ich sowieso. Dieses Spiel ist nicht ganz so bestrafend. Man kann eigentlich sich alles irgendwie vorhersehen, was passiert. Also ich baue mir einen Tyrannosaurus Rex, dann dazu brauche ich eben ein Dreiergehege und ich brauche genügend Ziegen, um den zu füttern. Wenn ich das alles mir so hinrichte, dann passiert mir auch nichts. Aber ich kann eben auch einen Flugsaurier mir bauen und der bringt mir dann 5 Siegpunkte. Aber wenn ich eben das Spezialgehege, was der unbedingt braucht, nicht habe, dann kann sein, dass der durch Toben mir meinen kompletten Park zerstört. Man kann halt so ein bisschen auf Risiko spielen, man kann aber auch komplett auf Sicherheit spielen. Also es ist jetzt nicht so ein Uwe Rosenberg, wo es an jeder Ecke mangelt. Man kann das schon smooth runterspielen und ich habe da meinen Spaß dabei, meine Dinosaurier zu generieren. Alle Dinosaurier sind auch als 3D-Holzmeeple mit dabei. Das Spiel finde ich einfach stark und ich freue mich, wenn die Spieleschmiede es irgendwann mal tatsächlich auch ausliefert. Kennt ihr das Spiel?
Nee, noch gar nicht.
Nur fragende Gesichter, ne?
Noch nie von gehört.
Oh, das ist schade, das müsst ihr spielen.
Ist mir auch bei der Spieleschmiede gar nicht aufgefallen.
Aber ich finde, es sieht wirklich cool aus und es klingt auch echt gut, was du gerade erzählt hast. Ich mag Dino-Thema sowieso gerne. Ja, bin jetzt neugierig drauf.
Ja, Alex und Wandi von der Redaktion, den habe ich damals auch mitgebracht. Die haben sich natürlich auch damals gleich gekauft, aber halt auf Englisch. Jetzt kommt es auf Deutsch.
Ja, was ich dazu beitragen kann, Dino-Spiele. Draftosaurus habe ich gespielt. Oh, ist das vergleichbar?
Draftosaurus also, hat auch Holzminiaturen, aber das war alles.
Nee, also ich habe das Cover schon mal irgendwie mal gesehen, war aber mir nie so präsent wie Dinosaur Island oder Dinosaur World. Hast du da irgendwie mal eins dieser Spiele gespielt und kannst die miteinander vergleichen? Weil das so vom Thema her.
Ja, thematisch her machst du genau das Gleiche in Dinosaur Island. World habe ich noch nicht gespielt, aber Dinosaur Island baust du eben auch einen eigenen Park auf und musst die Tiere auch füttern und die Gehege und so weiter musst du dich auch drum kümmern und Manager einstellen und so weiter. Fand ich, also ich habe es nur auf der Messe gespielt, ich habe es auch nur angespielt, zwei Runden lang damals, fand ich zu viel Management. Man hat zu viel klein-klein machen müssen. Also gerade in Dynagenics setzt du halt einen Arbeiter rein. Wenn das Feld besetzt ist, ist es besetzt, klar, Arbeiter einsetzt. Und dann machst du die Aktion und fertig, nächster ist dran. Und bei dem anderen musste ich noch auf viel mehr Aspekte achten. Ich weiß gar nicht mehr, um Dinosaurier zu erstellen, weil es war ein bisschen komplizierter insgesamt. Nicht viel, aber es, ja, Dinogenics ist wirklich einfach. Ja, betretenes Schweigen. Mal sehen, wie du daran anknüpfen kannst, Tobi.
Oh, ich glaube, da kann ich ganz gut anknüpfen, denn ich hole ein sehr spannendes Thema raus. Alle lieben Züge, oder? Mhm. Zugspiele? Ist das noch
genau
so
sehr wie Dinosaurier. Ja.
Also, ich war ja kurz vor der Messe letztes Jahr ganz gespannt. Oh, was kommt denn da raus? Ein Spiel von Hisashi Hayashi und Simone Luciani. Eigentlich brauche ich das Spiel. Railway Boom. Kam bei Cranio Creation raus, auf Englisch, war auf der Messe, glaube ich, super schnell vergriffen und ich habe es mir nicht vorbestellt. Ich habe mir stattdessen Ants vorbestellt. Und jetzt hatte ich aber endlich die Gelegenheit, mal Railway Boom zu spielen, auf Englisch, aber das Spiel ist an und für sich sprachneutral oder das bisschen Sprache, was da drauf ist, ist eigentlich eher Japanisch. Denn wir bauen Züge, Zugstrecken in Japan. Yay! Wir haben, jeder hat ein eigenes Ressourcenboard, auf dem fünf verschiedene Ressourcen getrackt werden können. Holz, Geld, Technologie, Kohle und Siegpunkte als weitere Ressource. Und da gibt es unterschiedliche Leisten. Man kann also auf der einen Seite sein Einkommen generieren, also auf der Einkommensleiste höher gehen. Das kann man sich vorstellen, wenn es eine Einkommensphase gibt, dann kriegt man entsprechend auch immer so viel Einkommen. Und auf der anderen Seite die entsprechende Leiste, wie viel dieser Ressourcen habe ich denn nun wirklich? Ja, und das Spiel baut sich dann in unterschiedlichen Phasen auf und das sind alles Beat-Phasen. Also Zugspiel, wir brauchen Züge, erste Beat-Phase. Es werden unterschiedliche Lokomotiven ausgelegt. Die sind auch sehr unterschiedlich, weil auf den Lokomotiven kann man Ressourcenmarker auflegen. Und später, wenn man dann Tender dran baut, können in den Tendern, wenn man die mit Kohle dann befeuert, können die entsprechend Ressourcen generieren, je nachdem, wie viele Ressourcenmarker da drauf sind. Also möchte man da gut bieten. Und die Bietphasen sind eigentlich immer so gestrickt. Einer bietet, der nächste überbietet, geht dann so weit, bis niemand mehr bieten möchte. Und die ersten beiden Platzierten, also wir hatten es zu viert gespielt, ich weiß nicht, wie es dann mit anderen Personenzahlen skaliert, aber die ersten beiden müssen den Bietpreis voll zahlen. Der dritte Rang muss nur noch die Hälfte zahlen und der letzte muss gar nichts zahlen. Kriegt dann halt aber auch nur die Resterampe. So, wenn dann die Lokomotiven verteilt sind und die Tender verteilt sind, dann geht es in die nächste Bietphase. Jetzt geht es darum, wo will ich denn eigentlich anfangen, meine Strecken zu bauen. Und auf der Map, stellt euch vor, ein Hexfeld, Wasser. Kann ich denn da durch Wasser gut durchbauen? Nein. Kann ich durch Berge gut durchbauen? Was denkt ihr?
Gut nicht.
Nein.
Wäre möglich.
Genau.
Und Tunnel.
Ja, genau. Es ist halt schwieriger möglich. Also das sind schon so, hat man vielleicht irgendwo schon mal gesehen. So, und jetzt biete ich aber um Städte. Die werden auch zufällig verteilt, vier Städte. Und das sind aber wesentlich mehr als vier mal vier Städte, weil man spielt vier Runden insgesamt. Also es ist alles zufällig verteilt und es werden dann vier Städte gezogen anhand von Karten. Und da sind Energiewerte drauf. Und auch auf jedem Hexfeld sind auch immer unterschiedliche Energiewerte drauf, wie viel Energie ich letzten Endes brauche, um diese Hexfelder zu bebauen. Wenn ich jetzt also eine Stadt mit 11 Energie mir hole und so das 0815-Feld braucht nur 2 bis 3 Energie, dann kann ich da entsprechend weit bauen. Hole ich mir dann eine Stadt, wo nur 7 Energie verfügbar sind und die ist auch noch von Bergen umzingelt, wo ich jeweils 4 brauche, dann wird es schwierig. Aber ich kann mit Geld, die ich dann jetzt hier zum Bieten auch, dass ich zum Bieten verwende, kann ich auch mit Geld weiter bauen, als die Städte mir erlauben. So, und dann wird da geboten. Darüber generiert man auch zusätzlich Einkommen und Ressourcen, alles ganz nett. Und dann geht es in eine Technologie-Bietphase. Mal wieder was zu bieten zur Abwechslung. Da biete ich auf Technologiekarten. Die stellt euch vor, Ereigniskarten bei Monopoly. Damit ist es quasi erledigt. Das sind unterschiedliche Reihen. Du weißt nicht, was du kriegst. Das kann sein mit, du kriegst Siegbedingungen zusätzlich am Ende oder du darfst jetzt nochmal zusätzlich irgendwo eine Lok platzieren. Super. Da bietest du auf entsprechende Reihen. Eine Karte kriegst du kostenlos, eine andere kannst du noch weiter mit Technologieressourcen kaufen. Bietphase vorbei, dann wird Einkommen generiert. Hoffentlich hat man bis dahin entsprechend auch Einkommensmarker vorgesetzt. Und dann dürfen die Züge endlich mal fahren. Das heißt, die Zugkarten, die man vor sich liegen hat, die Loks und die Waggons, die darf man jetzt aneinander hängen und versucht da so eine Engine aufzubauen. Die Lok selber, die ist unabhängig. Ich kann auch mehrere Loks fahren lassen ohne entsprechende Waggons dran. Nur die weiteren Waggons, die muss ich immer mit Kohle befeuern oder bezahlen, damit die entsprechend dann auch Ressourcen generieren, Siegpunkte generieren, meistens abhängig davon, was vorne in der Lok an Ressourcenmarkern drin sind. Und am Schluss zur Abwechslung noch eine Beatphase, weil es sind dann noch 4 Sieg-Endbedingungen ausgelegt, auf die man bieten kann mit unterschiedlichsten Ressourcen. So, blöd ist, wenn man ganz am Anfang immer reinbuttert und immer das erste Gebot haben will, aber dann nie so wirklich Einkommen generiert, so wie bei mir. Ich habe, würde ich sagen, schon ein bisschen Erfahrung mit Zugspielen und so eine gewisse Affinität entwickelt sich bei mir. Ich finde Age of Steam ja ganz genial. Bei dem Spiel war ich ein bisschen ratlos. Was aber bei mir schon den Wiederspielreiz irgendwie weckt, weil irgendwie habe ich das Spiel nicht verstanden. Oder ich habe mich am Anfang komplett so überreizt, dass das richtig, richtig bestrafend sein kann. Das hätte ich nicht erwartet. Es ist ein knallhartes Eurogame. Da wird nicht irgendwie groß taktiert, wo setze ich mich rein und ich verbaue anderen Leuten noch was. Ja, man kann Leuten sprichwörtlich das Wasser abgraben. Wenn man sich irgendwo hin platziert, dann wird es halt einfach für andere teurer, sich da reinzusetzen. That's it. Aber es ist ein Beat-Spiel durch und durch und irgendwann hatte ich keinen wirklichen Spaß mehr am Bieten. Das war mir dann zu viel Bieterei. Also da hat mir da so ein bisschen Abwechslung in den Mechanismen gefehlt. Beat nach Beat nach Bieten, das fand ich jetzt nicht so innovativ. Habt ihr von dem Spiel schon mal was gehört?
Nee. Nein, mich wundert es etwas, dass die Illustration von Ian O'Toole sein soll. Das sieht überhaupt nicht nach einem Spiel von ihm aus.
Vielleicht nicht das Cover, aber die Ikonografie. Wenn du dir diese Bilder anschaust, da erkennst du durchaus die Handschrift von Ian O'Toole. Okay. Und das hilft dem Spiel durchaus. Du hast viele Symbole da drin. Das könnte auch ein abgespecktes Lacerda-Spiel sein. Ja, hier macht es halt einfach die Mechanik aus. Und ich weiß nicht, wer hier was beigetragen hat. Es ist schon irgendwie clunky. Und das klingt jetzt weird, aber ich will es noch mal spielen. Aber ich weiß nicht, wie meine Erfahrung danach sein wird. Also holen werde ich es mir definitiv nicht. Ich kenne jemanden, der es hat. Da habe ich schon gesagt, ich will das unbedingt noch mal ausprobieren. Aber ich bin so froh, dass ich es gespielt habe, weil das in meiner Sammlung, das würde nur Staub ansetzen.
Es hat sich ja schon irgendwie von deiner Erzählung her spannend angehört. Du warst doch sehr enthusiastisch beim Erzählen. Aber dann hast du auch immer wieder gesagt, oh, noch mal eine Beatrunde und noch mal eine Beatrunde. Also ja, es war so zwischendrin.
Und das ist letzten Endes meine Gefühlsachterbahn. Ne? Also du willst dieses Spiel gut finden. Mhm. Du willst das verstehen. Du findest die Ikonografie cool, das Thema, ja, okay, Züge halt, okay. Aber du willst irgendwie rausfinden, was macht das Spiel hier besonders? Und du wirst zugeschissen mit Beatphasen, also wenn ich das jetzt mal ganz plump sage, wo du dann einfach nur 5 verschiedene Ressourcen managen musst und du wirst irgendwo einen Ressourcenmangel haben. Und ja, du kannst dann Ressourcen eintauschen für andere Ressourcen. Aber boah, ich habe da kein Land gesehen. Ich weiß nicht, ich will rausfinden, wie ich es besser machen kann. Aber vielleicht nur einmal rausfinden.
Ja, vielleicht zündet es ja dann und dann findest du es richtig, richtig gut. Also auf BoardGameGeek hat es eine Wertung von 7,8, was ja richtig gute Wertung ist.
Ja, ich bezweifle nur, dass es sehr viele Leute bisher gespielt haben, weil es noch nicht so gut verfügbar ist.
Die Beat-Spiele mögen.
Ja, ich sag mal so, Age of Steam, falls ihr das mal gespielt habt, das hat auch eine Beat-Phase und die ist richtig knackig. Aber dann hat sich das auch. Und dann musst du letzten Endes nur noch so ein bisschen dein Geld managen und taktieren. Du kannst viel, viel mehr planen. Aber Beat-Phase nach Beat-Phase irgendwann wenn man richtig gut drin ist, kann man vielleicht deswegen Leute auch gezielt an die Wand fahren. Vielleicht war ich deswegen ein Opfer von richtig destruktiven Spielern. Das kann durchaus sein. Jetzt wird mir einiges klar. Ja. Es ist irgendwie anders.
Ich kann den Impuls verstehen, wenn man, das geht mir auch so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Spiel nicht geblickt oder da ist noch irgendwas, dann will ich es auch meistens nochmal spielen einfach. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen.
Ja, weil eben das muss es haben, dieses, da gibt es noch irgendwas. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, aber ich würde es gerne rausfinden.
Ja.
Und das Krude dabei ist ja, es sind jetzt keine total verflochtenen Mechanismen und Mechaniken, die man noch nie gesehen hat, sondern eigentlich, wenn du gut bietest, wenn du ein gutes Timing hast, dann kriegst du die besten Karten. Also es ist mehr so ein Bauchspiel unter den Eurogames, würde ich fast sagen. Und das ist irgendwie super weird.
Okay. Nee, Beatspiele. Age of Steam habe ich auch einmal gespielt. Boah, war überhaupt nicht meins. Beatspiele, das Einzige, was mir gefällt, ist Funkenschlag. Sonst kommen Beatspiele bei mir nicht so gut an. Okay, Tobi, das war dein Spiel.
Das lässt du dir nicht bieten.
Das lassen wir nicht bieten. Oh, ein Wortspiel. Sehr schön. In Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir belassen es bei einem Spiel pro Person. Wir haben ja auch schon sehr viel davor über Spiele geredet. Was ich jetzt noch einmal anmerken möchte, ich habe ja schon mal über meinen Brettspielabend, meinen Brettspielabend in der Arbeit geredet. Und jetzt beim dritten Abend sind endlich mal ein paar Leute gekommen. Wir waren 12 Leute insgesamt. Und wir haben Platten der Clock Tower gespielt. Und es hat jedem gefallen. Wow, das war echt schön. Genau, vielleicht hat sich's jetzt endlich etabliert. Die ersten beiden Male hat's ja nicht so gut funktioniert. Gut, mit diesen Worten würde ich den Podcast jetzt schließen. Ich würde nicht nur, ich tue es auch und verabschiede mich von allen Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, ob ihr das gut fandet, was ihr besser machen würdet. Irgendwas, wir sind erreichbar unter podcast@brettspiel-news.de oder eben auch im Discord-Server. Schreibt uns. Ansonsten vielen Dank an euch drei für diesen wunderschönen Podcast und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ciao, tschüss. Macht's gut.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de. Wir sind bei der 117 heute.
Ist bestimmt eine Primzahl. Sage ich jetzt einfach mal so raus. Nein, ist es nicht. Muss durch 3 teilbar sein.
Nee, 117, ja. 116 ist nicht durch 3 teilbar, habe ich gerade geguckt, aber wir sind bei der 117. Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht.
Geht schon mal gut los.
In der Bloodlines-Erweiterung kamen weitere Arbeiter dazu oder Kämpfer dazu, die ich mir kaufen kann. Und jeder Kämpfer kann ich mir ein Blatt.
Oh, ich glaube, du bist gerade stumm.
Ja, kommt davon, wenn man auf die Leertaste kommt.
Du kaufst die Kämpfer.